An diesem ersten Adventswochenende wird ganz unchristlich ums Geld gestritten. Je länger der politisch verordnete Stillstand anhält, umso gereizter wird die Debatte, wer die gigantischen Finanzhilfen irgendwann einmal begleichen soll. Corona, Soli und höhere Steuern fordern die einen, Sparen und Steuern senken, erwidern die anderen. Und selbst die Kanzlerin hat letzte Woche erstmals klargestellt, dass die Corona-Finanzhilfen endlich sind. Wird die Bazooka bald wieder weggepackt? Kirsten Gierschig.
Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Pandemiebekämpfung explodieren.
Nach der Bazooka darf nicht die Abrissbirne kommen.
Diese Haushaltskonsolidierung, die kann nicht mit einem Corona-Soli beglichen werden, sondern nur mit mehr wirtschaftlichem Wachstum, meine Damen und Herren.
Wachstum ist gerade nicht in Sicht. Wer soll sie also am Ende bezahlen, die Kosten der Corona-Krise? Allein die November- und Dezemberhilfen des Bundes sind fast so hoch wie der Verkehrshaushalt für das ganze Jahr 2020. Und auch im kommenden Jahr werden viele Corona-Hilfen weitergehen. Auf Pump. Im Bundeshaushalt 2021 werden von 498,6 Milliarden Euro Ausgaben fast 180 Milliarden mit neuen Schulden finanziert. Die Linke will diese Schulden mit einer Vermögensabgabe tilgen, ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die besonders Wohlhabenden sollen die Abgabe über 20 Jahre leisten.
Wenn man jetzt von einem, ich sag mal, zurückhaltenden Modell ausgeht und sagt, man hat ziemlich hohe Freibeträge, man sagt, man beginnt erst bei einem Privatvermögen von über 2 Millionen Euro, Betriebsvermögen erst über 5 Millionen Euro, dass man überhaupt besteuert. Auch damit würde man bereits über 300 Milliarden Euro Einnahmen generieren können und das belastet nicht einmal 1% der Bevölkerung.
Die SPD findet, die Corona-Krise bestätigt ihre bestehende Forderung, besonders hohe Einkommen auch höher zu besteuern. Der Parteichef warnt den Koalitionspartner.
Was ich völlig falsch finde, ist, wenn man heute den Menschen verspricht, wir wollen alles an sozialen Leistungen beibehalten, wir wollen investieren und wir würden anschließend auch noch die Steuern für hohe Einkommen senken. Das macht beispielsweise die CDU. Das kann kein Weg sein, der überhaupt rechnerisch geht.
Ja, und darüber sprechen wir jetzt mit dem Unionsfraktionsvorsitzenden in Bielefeld. Begrüße ich ganz herzlich Ralf Brinkhaus. Herr Brinkhaus, warum sollen denn nicht starke Schultern mehr zahlen bei der Tilgung dieser gigantischen Corona-Folgefinanzierung?
Also starke Schultern tragen ja in Deutschland schon eine wesentlich höhere Steuerlast als schwache Schultern und das ist auch richtig so. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu einer Besteuerung von Betriebsvermögen kommen, weil viel Vermögen ist in Deutschland in mittelständischen Betrieben und wenn es dort rausgenommen wird, wie das gerade auch von den Linken gesagt worden ist, Vermögensteuern auch auf Betriebsvermögen, höhere Abgaben für Familiengesellschaften, dann fehlt das Geld für die Investitionen und wir wollen aus dieser Krise rauswachsen und wir wollen nicht aus der Krise raus besteuern.
Jetzt ist die Neuverschuldung ja so gigantisch, dass man sich manchmal fragt, haben die Abgeordneten überhaupt noch einen Überblick, mit welchen Größenordnungen sie da jonglieren? Oder sind letztlich alle froh, dass die Zinsen derzeit so niedrig sind?
Naja, dass die Zinsen niedrig sind, das ist natürlich hilfreich. Trotzdem ist es zumindest in der Unionsfraktion so, dass wir uns große Sorgen um die finanzielle Solidität machen. Und deswegen ist auch unser Anspruch, möglichst schnell aus dieser Krise, aus dieser Pandemie wieder rauszukommen, möglichst schnell wieder auf den Wachstumskurs zu kommen, damit diese Schuldenmacherei auch ein Ende findet.
Aber so ganz scheint man den Überblick ja nicht zu haben. Heute hat das Institut der Deutschen Wirtschaft berechnet, dass der Bund 10 Milliarden Euro an Corona-Hilfen zu viel gezahlt hat im November und Dezember. Manche Branchen hätten sogar mehr bekommen, als wenn sie normal gearbeitet hätten. Wie kann das denn sein?
Naja, jetzt müssen wir mal uns die Branchen anschauen. Das sind Gastwirte, das sind Hoteliers und viele andere. Die hatten dafür natürlich auch viele, viele Monate eine ganz schwere Situation. Die hatten wenig bis gar nicht gehabt. Und insofern war es auch gerechtfertigt, für den November da mit 75% ranzugehen. Aber das kann natürlich nicht so bleiben und das muss neu zugeschnitten werden. Und das ist auch unsere Aufforderung an Olaf Scholz und Peter Altmaier, das ganz schnell so zuzuschneiden, dass niemand mehr Geld bekommt, als er verliert.
Herr Brinkhaus, Sie hatten gerade im Bundestag die Corona-Politik von Bund und Ländern heftiger kritisiert als mancher in der Opposition. Sie haben da einerseits viel Beifall für bekommen. Sie haben aber auch klargestellt, das Budgetrecht liegt beim Bundestag. Wurde der denn nicht genug beteiligt bei den Finanzhilfen?
Also erstmal habe ich in meiner Rede auch viel gelobt. Das ist nicht so ganz gebracht worden, weil viele Sachen auch richtig gemacht worden sind. Aber in der Tat ist es so, wenn die Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundesregierung eine Entscheidung darüber treffen, dass Hilfen verlängert werden, dann muss der Bundestag gefragt werden, weil dort liegt das Budgetrecht. Das ist nicht erfolgt und das habe ich kritisiert. Und im Übrigen ist es die Aufgabe des Parlaments, auch der Regierungsfraktion, bei all den Sachen, die gut laufen, auch hin und wieder mal zu sagen, was falsch läuft.
Ja, unbedingt. Aber aus Ihrer Sicht falsch läuft auch, dass sich die Länder nicht genug beteiligen oder andersrum. Ab wann sollen sich die Länder und wenn ja, in welchem Umfang an der Finanzierung der Corona-Hilfen denn beteiligen?
Also es ist so, dass in der Vergangenheit sehr, sehr viel der Last also vom Bund getragen worden ist. Natürlich haben auch die Länder Lasten getragen, aber das ist aus der Balance geraten. Und wenn es jetzt um die Weiterzahlung von Hilfen geht, in den Januar, in den Februar hinein, dann erwarten wir, dass die Länder sich auch an diesen Hilfen beteiligen. Der Bund übernimmt hohe Lasten im Sozialbereich, der Bund übernimmt hohe Lasten in der Krankenhausfinanzierung und in vielen, vielen anderen Bereichen. Und wir setzen da jetzt auf die Solidarität der Länder. Und ich bin auch optimistisch, dass wir ja zusammen was hinbekommen werden.
Beteiligen in welcher Höhe?
Also das wird auszuverhandeln sein. Also es ist der jetzige Stand, dass ein Großteil der Hilfen tatsächlich nur vom Bund geschultert wird. Aber da brauchen wir jetzt die Solidarität der Länder, die ja zusammen mit den Kommunen mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen bekommen.
Ja, da reden wir gleich weiter drüber, denn da sind wir genau beim Thema. Mit jeder Krisensitzung von Bund und Ländern steigt nämlich die Neuverschuldung, denn wo immer eine Branche heruntergefahren wird, wird der Tacho angeworfen und über finanzielle Kompensationen gleich mitverhandelt. Zuletzt stritten Kanzlerin und Länderchef sogar länglich über das Geld für zusätzliche Schulbusse. Und deshalb kommen jetzt die Stimmen aus der Union, dass sich die Länder besser beteiligen sollen. Noch einmal Kirsten Gierschig.
Vorweihnachtliche Corona-Hilfen aus dem Kanzleramt. Das Päckchen haben die Länder zwar selber mitgeschnürt, aber man weiß immerhin, was sich gehört.
Danke übrigens an der Stelle auch mal dem Bund für die Hilfe, die geleistet wird.
Ein artiges Dankeschön aus Bayern. Doch Kanzlerin und Opposition machen schnell deutlich.
Es ist ja klar, dass wir das nicht bis Ultimo fortführen können, diese Art von Hilfen.
Der Frust über die Länder, muss man klar sagen, ist bei allen Haushältern riesig groß. Denn, das darf ich noch mal sagen, die Länder werden dieses Jahr 30 Milliarden mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Und trotzdem zahlt der Bund in weit überwiegendem Maße all die Maßnahmen, die hier notwendig sind.
Die Länder sollen gefälligst auch mitzahlen. Auf der Regierungsbank im Kieler Landtag kommt diese Aufforderung nicht gut an.
Ich bin deutlich irritiert, dass Berlin nicht sieht, wie viel wir als Länder leisten und machen. Wir haben hier 5,5 Milliarden an Nothilfe aufgenommen, um den Kommunen zu helfen, den Vereinen, den Verbänden, der Kultur, die Familie. Und dass die Berliner Politik dies scheinbar überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, das ist schon erschreckend.
Nun gut, aber ob die Länder oder der Bund für die Corona-Hilfen Schulden aufnehmen, ist doch egal, oder? Das fragen wir die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer.
Nun, der Bund kann natürlich zu ganz anderen Konditionen diese Schulden aufnehmen als die einzelnen Länder. Der Bund kann vor allen Dingen auch für den Ausgleich sorgen. Die einzelnen Länder sind ja unterschiedlich gut finanziell aufgestellt. Sie sind auch unterschiedlich stark betroffen von der Krise. Dementsprechend ist es nur sinnvoll, wenn da ein Ausgleich herbeigeführt wird, indem der Bund diese Aufgabe schultert.
Herr Brinkhaus, ist es denn nicht wirklich sinnvoller, dass der Bund sich verschuldet statt die Länder?
Ja, es geht ja nicht nur um die Verschuldung, sondern es geht ja auch darum, wie diese Lasten in der Zukunft getragen werden. Und wir sind ein Bundesstaat, wir sind föderal, das sind wir aus gutem Grund. Und deswegen muss es natürlich auch eine Lastenteilung geben. Und natürlich sehen wir in Berlin, was in den Ländern gemacht wird. Wir sehen im Übrigen auch, was nicht gemacht wird. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir uns die Sache auch teilen müssen. Und ich glaube, Markus Söder hat da sehr, sehr recht gehabt, dass er Danke gesagt hat. Otto Fricke von der FDP hat sehr, sehr recht damit gehabt, dass er auf die Länder verweist. Und da ist eine große Einigkeit auch im Deutschen Bundestag.
Naja, aber ganz so einig ist man sich da selbst innerhalb der Union nicht. Ihr Parteifreund, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, widerspricht Ihnen da ganz heftig. Hören wir mal rein.
Die Frage, dass nun wir Länder zu wenig geleistet haben, da kann ich auch Ralf Brinkhaus nur empfehlen, mal in die konkreten Haushalte reinzugucken. Und das, was ich für Schleswig-Holstein gesagt habe, weiß ich, gilt auch für alle anderen Bundesländer.
Und was sagen Sie Herrn Günther?
Ich mag Herrn Günther sehr. Wir sind aber durchaus streitbar. Ich habe da eine andere Auffassung als er. Aber das ist ja auch ganz normal, wenn Bund und Länder miteinander verhandeln. Eins sollte aber am Ende des Tages nicht passieren, dass Hilfen, die notwendig sind, insbesondere für die Branchen, die betroffen sind, daran scheitern, dass sich Bund und Länder über das Geld streiten. Das Geld, das muss ankommen. Das muss vernünftig ankommen. Wir brauchen eine vernünftige Lastenteilung. Und das ist die Diskussion, die jetzt erfolgen wird.
Also nicht Corona-Bekämpfung nach Kassenlage, denn es gibt ja arme Länder.
Also auf keinen Fall Corona-Bekämpfung nach Kassenlage. Übrigens, die Länder haben auch einen Ausgleichsmechanismus, den Länderfinanzausgleich. Aber am Ende des Tages zählt es, das Geld muss aufgewandt werden, um ganz schnell aus der Pandemie rauszukommen, um denjenigen zu helfen, die überbrücken müssen. Und das muss bereitgestellt werden. Und ich glaube, das kriegen wir auch zusammen hin.
Noch ganz kurz, Sie wollen schon 2022 zur normalen Haushaltsführung zurückkommen. Was sollte denn dann gestrichen oder gelassen werden mitten in einem Superwahljahr?
Also erstmal die Corona-Hilfen. Wir müssen bis dahin die Pandemie überwunden haben. Wir müssen bis dahin dafür sorgen und eigentlich auch schon viel, viel früher, dass Gastwirte, dass Hoteliers, dass Einzelhandel wieder voll an den Start kommen, dass das Geld wieder in die Sozialkassen hineinfliegt, dass wir keine zusätzlichen Aufwendungen haben für das Gesundheitssystem. Und wenn das passiert, dann können wir auch 2022 wieder ohne die Ausnahme in der Schuldenbremse, die wir ja nach dem Grundgesetz haben, auskommen. Aber das wird ambitioniert und das wird anstrengend und dafür brauchen wir viel Disziplin.
Ja, in der Tat. Herzlichen Dank nach Bielefeld. Herzlichen Dank, Ralf Brinkhaus. Je länger der Kampf gegen die Pandemie andauert, je radikaler werden auch die Proteste all derer, die an die Gefährlichkeit des Virus nicht glauben, die Corona-Einschränkungen als Diktatur erleben und teilweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung generell ablehnen. Die sogenannten Querdenker vernetzen sich dabei auch international. An diesem Wochenende fand eine Demo an der deutsch-polnischen Grenze statt. Während immer mehr Politiker davor warnen, dass rechtsextreme Reichsbürger und antisemitische Verschwörungstheoretiker die Bewegung kapern, engagieren sich Bürgerinitiativen dafür, mit den Protestierenden noch irgendwie ins Gespräch zu kommen. Michael Stempfle über Initiativen für eine wehrhafte Demokratie.
Letzte Vorbereitungen auf der Oderbrücke in Frankfurt. Gleich bietet sich die Möglichkeit für ungewöhnliche Fotos. Demonstranten aus Polen wollen sich deutschen Corona-Leugnern anschließen. Selbst für Paul Gäbler eine neue Erfahrung. Zwar beobachtet der freie Journalist die Szene seit Monaten und weiß, dass die Vernetzung online längst international ist. Nur geschieht das jetzt zum ersten Mal in der realen Welt.
Also mein Eindruck ist tatsächlich meistens, es geht gar nicht direkt um Corona. Es geht meistens eher um andere Themen. Corona ist dann der Auslöser dafür, dass man jetzt auf die Straße gehen muss. Eine Abkehr von Eliten, einfach ein Verlust des Vertrauens, dass die da oben das schon machen werden.
Die Motive, die der 27-Jährige vor die Linse bekommt, mögen auf manche lächerlich wirken. Doch das Gedankengut dahinter ist häufig verfassungsfeindlich. Gäbler weiß aus eigener Erfahrung, dieses Gedankengut kann jedem sehr nahe kommen, in gewachsene Freundschaften einsickern, vielleicht sogar Familienbande zerstören.
Ja, ich habe tatsächlich in meinem eigenen Familienkreis das mitbekommen, dass das nicht nur Corona, auch viele andere Themen Familien einfach spalten und Diskussionen sehr schwierig werden. Deswegen bin ich jetzt schon seit einer Weile immer auf diesen Demos, schaue mir das hier an, versuche auf immer, wie es geht, viel ins Gespräch zu kommen.
Auch wenn sich viele Demonstranten nicht an die Maskenpflicht halten, Gäbler wagt sich in die Menschenmenge, scheut keine schwierigen Debatten.
Gab es denn mal eine Zeit, wo Sie dem Staat mehr vertraut haben oder nicht?
Wir sind mit der Agenda der Regierung oder dieser Eliten nicht einverstanden. Weil die Regierung uns dient und nicht wir der Regierung.
Okay? Haben Sie früher gewählt und wenn ja, welche Partei? Sie müssen nicht genau sagen, welche.
Nur so das kann ich Ihnen genau sagen. Ja. Ich bin eher konservativ, habe dann mal Gerhard Schröder gewählt, habe auch schon mal die FDP gewählt. Seit geraumer Zeit habe ich dann mein Kreuz bei der AfD gesetzt. Und jetzt bin ich überparteilich.
Was könnte die Regierung denn machen, dass sie Ihnen wieder vertrauen?
Die Regierung, was sie machen könnte?
Ja.
Die kann, glaube ich, gar nichts mehr machen.
Ein offenes Gespräch, aber zumindest in diesem Fall keine Annäherung. Eine Haltung, die Pia Lamberti, Expertin für Verschwörungstheorien, allzu gut kennt. Etwa auch aus der Online-Kommunikation von Corona-Leugnern.
Ein Problem beim Verschwörungsglauben ist eben, dass er gegenüber Kritik immunisiert. Das heißt, einmal von innen, auch innerhalb der Szene ist Widerspruch kaum mehr möglich. Das hat man auch auf den Telegram-Kanälen immer wieder gesehen, dass wenn kritische Stimmen kamen, die dann blockiert wurden. Aber auch nach außen ist ein kritischer Diskurs nicht mehr möglich.
Kein Wunder, dass die renommierte Wissenschaftlerin der Uni Mainz selbst zur Zielscheibe von Verschwörungserzählern wird. Etwa von diesen beiden Kommentatoren, die einen YouTube-Kanal haben, im schwarz-weiß-roten Reichsbürger-Ambiente. Die Amadeo-Antonio-Stiftung schaut sich die Videos der Verschwörungserzähler an, um zu verstehen, wie sie ticken.
Man steigt vielleicht damit ein, dass man an eine Verschwörung hinter Corona glaubt und lässt sich dann aber viel leichter von solchen Leuten wie diesem älteren Herrn hier auch erzählen, dass die Verschwörung noch viel weitgreifender ist.
So sei dieses amerikanische Militärfahrzeug der Beweis, dass Trump die Truppen losschicke, um der BRD ein Ende zu setzen, ganz im Sinne der Verschwörungserzähler.
Vielleicht überlegt sich ja doch der ein oder andere Bürgermeister noch, ob er das Spiel weiter mitspielt.
Das ist eigentlich eine direkte Drohung. Ja? Das soll nämlich bedeuten, Bürgermeister, wenn du jetzt nicht aufwachst, wirst du später vorm Gericht landen, vorm Militärgericht. Vielleicht sogar wirst du am Galgen baumeln. Ne?
Dieses Wissen wird von vielen anderen gebraucht, zum Beispiel bei Beratungsstellen wie etwa hier in Hamburg. Ihre Aufgabe? Betroffenen zeigen, dass sie sich verrannt haben, Zweifel an der Verschwörung sehen.
Dann zu fragen, glaubst du im Ernst, dass irgendwie wenige Menschen eine globale Verschwörung anführen können, ohne dass es irgendwie skandalisiert wird durch Medien?
Journalist Gäbler stellt nach der Demo seine Fotos online und hofft, dass er mit seiner Offenheit Irritationen, ein Nachdenken bewirken kann, wenigstens manchmal.
Wir haben nicht so richtig gelernt, alle sich so auszudrücken, dass man auch angenehm und gerne mit ihnen redet. Also selbst wenn es da mal in einen inhaltlich relevanten Punkt geht, schweift es immer ab in totalitäre Sprache. Und dann ist es eigentlich vorbei.
In Würzburg begrüße ich jetzt den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Herzlich willkommen, Josef Schuster.
Grüße Sie, guten Tag.
Herr Schuster, für wie gefährlich halten Sie diese Bewegung der Corona-Leugner? Wir haben gerade im Beitrag gesehen, dass sie eigentlich für Fakten, Gespräche und Informationen kaum noch erreichbar sind.
Ich halte diese Gruppe der Corona-Leugner tatsächlich für sehr gefährlich. Wir müssen ein bisschen differenzieren. Ich glaube, es gibt in dieser Gruppe oder in diesem Zusammenschluss, möchte ich nicht sagen, es gibt Menschen, die aus in ihren Augen berechtigten Gründen Einschränkungen der Freiheitsrechte auf die Straße gehen und dieses auch artikulieren. Das ist gelebte Demokratie. Das Problem, das ich aber sehe, ist, dass sich hier Gruppen angeschlossen haben, die ihr Süppchen mitkochen wollen. Ich sehe hier sehr viele Rechtsextreme, die meinen, sich hier ein Thema gefunden zu haben, in dem sie eigentlich gut meinende Menschen ködern können für ihre Angelegenheiten, für ihre Meinungen, für ihr demokratiefeindliches Verhalten und Vorgehen.
Herr Schuster, in dieser Pandemie haben ja auch Verschwörungstheorien mit antisemitischem Hintergrund wieder Hochkonjunktur. Bei den Demonstranten missbrauchen immer mehr auch Symbole der Shoah. Corona-Leugner tragen da plötzlich Judensterne oder äußern bekannte antisemitische Verschwörungsmythen oder sehen sich gar selber in ähnlicher Situation wie Juden während der Nazi-Herrschaft. Wenn Sie sowas mitbekommen, müsste das verboten werden? Müsste man da strafrechtlich gegen vorgehen?
Zum einen meine ich, dass man strafrechtlich dagegen vorgehen kann, denn was wir hier erleben, ist nichts anderes wie Volksverhetzung. Wenn mit völlig falschen Tatsachen hier versucht wird, Vergleiche herzustellen, wenn man hergeht und sogenannten Judenstern sich ans Revier heftet, um damit zu demonstrieren, da muss man doch ganz klar sagen, dass das völlig abscheuliche Vergleiche sind, die keiner ernsthaften Überlegung und Nachforschung standhalten. Wenn man sich hinstellt und sich mit Sophie Scholl vergleicht, die mit ihrem Leben bezahlen musste, wenn man hergeht, sich mit Anne Frank vergleicht, nur weil man angeblich seine Meinung nicht offen sagen kann, Anne Frank musste sich verstecken, das ist richtig, aber Anne Frank wurde deportiert und sie wurde ermordet. Und das sind Vergleiche, die in keiner Weise in keiner Weise mehr statthaft sind. Und ich meine, dass wir das, was wir hier erleben, nichts anderes ist wie Volksverhetzung. Und hier geht es einfach darum, die Werkzeuge, die wir haben, die Werkzeuge, die die Justiz hat, auch tatsächlich ernsthaft anzuwenden.
Herr Schuster, wenn Sie ja selber gerade sagen, wie absurd und infam diese Sophie Scholl-Vergleiche oder Anne-Frank-Vergleiche sind, ist das schlicht Ignoranz oder aber muss man feststellen, dass Björn Höcke und seine erinnerungspolitische Wende schon erste Erfolge zeigt? Also geht die Strategie der neuen Rechten möglicherweise auf?
Ich befürchte, dass das genau das ist, was wir hier sehen. Denn wenn ein, ich glaube, sie war 13-jähriges Mädchen, diesen Vergleich anstellt, öffentlich anstellt, dann ist das nicht, Entschuldigung, auf ihr Mist gewachsen, sondern dann wurde ihr das auch entsprechend nahegelegt. Und das ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben, die Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad, wie sie Höcke gefordert hat.
Herr Schuster, müsste Querdenken zum Frühfall für den Verfassungsschutz werden?
Ich würde der Meinung sein, dass Querdenken tatsächlich zum Prüffall für den Verfassungsschutz werden sollte. Denn das, was hier artikuliert wird, das, was hier gesagt wird, geht einfach bei weitem über das hinaus, was man auch in einer Demokratie mit freier Meinungsäußerung akzeptieren soll und akzeptieren muss. Denn es ist nichts anderes wie Volksverhetzung.
Die Koalition hat ja diese Woche 89 Maßnahmen sich darauf verständigt, um die Demokratie stark zu machen. 89 Maßnahmen, aber noch kein Gesetz. Reicht das oder fürchten Sie, dass das vielleicht in dieser Legislatur gar nicht mehr umgesetzt wird und dann irgendwie im Wahlkampf verschwindet?
Wir haben 89 Punkte, Thesen, die es umzusetzen gilt. Ein bisschen habe ich die Sorge, die Sie auch gerade artikuliert haben, dass diese Thesen, diese 89 Thesen, 89 Vorschläge mit einer neuen Legislaturperiode in irgendeiner Schublade des Deutschen Bundestages verschwinden könnten. Es gibt aber sehr viele zivilgesellschaftliche Institutionen, Einrichtungen. Ich glaube, die werden schon auch, der Zentralrat sicherlich auch, dahinter sein, dieses im Auge zu behalten und genau das zu verhindern, dass diese Vorschläge, diese Empfehlungen einfach in der Schublade verschwinden. Dafür sind sie nicht gedacht. Und wenn wir tatsächlich etwas gegen zunehmenden Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus tun wollen, dann gilt es, genau diese Vorschläge umzusetzen.
Danke für diese klaren Worte. Wir werden da in der Tat auch weiter dranbleiben und darauf achten. Herzlichen Dank, Herr Schuster. Herzlichen Dank nach Würzburg.
Danke Ihnen, Frau Hassel.
Tja, und beide Interviews haben wir übrigens mit Blick auf den Terminkalender unserer Gäste heute aufgezeichnet. Das war unser Bericht aus Berlin an diesem ersten Advent. Im Nachbericht gleich in rund 10 Minuten auf den Social-Kanälen der Tagesschau stellt sich dann Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, Ihren Fragen. Und um 23.35 Uhr verpassen Sie nicht den Bericht vom Parteitag der AfD mit Oliver Köhr. Danke fürs Interesse. Machen Sie es gut.